mein nächster Gast ist Experte in beiden Fragen. Er war mal Finanzminister und zwar im Kabinett von Gerhard Schröder und er war Parteichef. Zweimal von der SPD und der Linken. Und jetzt hat er gesagt, er unterstützt seine Frau Sarah Wagenknecht bei der Gründung einer neuen Partei. Viele Fragen also an Oskar Lafontaine. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Lafontaine. Guten Abend.
Hallo.
Herr Lafontaine. Friedrich Merz hat heute zu Scholz gesagt, Sie können es nicht. Und er hat danach noch gesagt, sogar unter Gerhard Schröder wären wir besser regiert worden. Würden Sie ihm da zustimmen? Also Schröder als Kanzler war besser als Scholz jetzt?
In jedem Fall.
Warum?
Er hat zum Beispiel erkannt, dass eine Industrienation billige Energie braucht. Scholz scheint das nicht zu begreifen. Wir beziehen ja immer noch Energie über Umwege aus Russland. Viel teurer, es ist Energie aus Russland. Es wäre klüger, billige Energie direkt aus Russland zu beziehen. Das ist ein Schlüssel für viele Fragen. Ist ein Schlüssel für die Wirtschaft, ob sie wieder auf die Beine kommt und nicht abwandert. Und ist ein Schlüssel für die Haushalte, die einfach immer noch darunter leiden, dass Energiepreise viel zu hoch sind.
Das ist aber jetzt einer der Gründe für dieses Scheitern. Der andere ist, dass der Haushalt nicht verfassungskonform ist. Was kritisieren denn Sie mehr, den Kanzler Olaf Scholz oder den ehemaligen Finanzminister Olaf Scholz, der ja offensichtlich diesen Fonds umgewidmet hat und damit dieses Schlamassel auch verursacht hat?
Ich kritisiere die Schuldenbremse. Als sie eingeführt worden ist, gehörte ich zu denen, die gesagt haben, das wird nicht funktionieren, aber es ist ja wie immer, man denkt, vielleicht haben die anderen recht, vielleicht funktioniert es ja doch. Aber ich glaube jetzt nach all den Jahren, wo sie angewandt worden ist, ist bewiesen, dass sie nicht funktioniert. Das ist ja vorhin schon gesagt worden von Ihren Kollegen, dass eben viele Schattenhaushalte in Ländern, überall Schattenhaushalte, was soll das Ganze? Man strengt also sich an, alles immer wieder zu umgehen und zu verstecken. Da wäre es ja besser, man würde also mit dieser Schuldenbremse aufräumen. Denn welche Länder haben noch diesen Unsinn? Also ich weiß gar kein anderes Land, das diesen Unsinn hat, aber wir wissen das ja immer besser. Nur eines müsste in jedem Fall geklärt sein, Investitionen sollten nicht unter die Schuldenbremse fallen, denn wir kranken seit über 20 Jahren an einer mangelnden Investition in die öffentliche Infrastruktur. Das ist ein zweiter Fehler, den sich ein Industrieland niemals leisten kann. Ein Industrieland braucht eine gute Infrastruktur.
Sie haben tatsächlich gegen die Schuldenbremse gestimmt, als sie eingeführt wurde 2009. Aber es ist nicht so, Herr Lafontaine, und das wissen Sie auch, dass es nicht vor der Schuldenbremse auch schon Schattenhaushalte gegeben hat. Also Herr Weigel, Ihr Vorgänger als Finanzminister, hatte einige. Damals war es die Deutsche Einheit. Also, es gibt, die Schuldenbremse ist offensichtlich nicht das Problem bei Schattenhaushalten, sondern dass man mehr Geld ausgeben möchte, als man offensichtlich im Topf hat.
Ja gut, auf jeden Fall funktioniert sie nicht. Wir sehen es ja jetzt wiederum, denn die Schuldenbremse sollte ja nicht ein Hindernis sein für Investitionen. Das ist sie jetzt aber in großem Umfang. Und deshalb sollte man umdenken. Und früher, wenn ich in der Schule nicht gewusst habe, was ich schreiben sollte, habe ich geguckt, was machen denn die Nachbarn? Und mir fällt auf, dass die Nachbarn nicht so dumm sind und sich ein solches, sagen wir mal, Klotz ans Bein binden. Also sollten wir von den Nachbarn lernen.
So, Sie sind dafür, die Schuldenbremse aufzuweichen oder abzuschaffen. Eins von beiden auf jeden Fall. Ja. Das Zweite, was man ja machen könnte.
Ich will nur klarstellen, mir geht es nicht darum, möglichst viele Schulden zu machen. Das wäre genauso unsinnig, weil das nachteilige Wirkungen hat.
Genau.
Aber Investitionen sollten tatsächlich im Vordergrund stehen. Und was die Schulden angeht, sollte man die alte Regel haben. Wenn die Wirtschaft runtergeht, muss der Staat Geld ausgeben. Das ist jetzt der Fall. Wenn die Wirtschaft brummt, muss der Staat sehen, dass er seinen Haushalt in Ordnung bringt.
Soll denn der Staat in dieser Zeit auch die Ausgaben kürzen, also weniger ausgeben?
Ja, selbstverständlich. Nur fange ich nicht beim Sozialen an, sondern ich würde beim Militär anfangen. Wenn ihr also seht, dass jetzt beispielsweise gesagt wird, wir verdoppeln unsere Zuwendung an die Ukraine, dann frage ich mich ja, können die überhaupt nicht Schlüsse aus der Realität ziehen? Jetzt haben wir wieder dasselbe. Am Anfang kann man ja sagen, ja, wir müssen da Waffen reingeben, damit sich das bessert, damit die Situation der Ukraine bessert und so weiter und so weiter. Diese Meinung kann man ja vertreten. Aber nach jetzt fast 2 Jahren, was haben wir denn erreicht? Es sind sehr, sehr viele Menschen gestorben. Die Ukraine ist furchtbar zerstört, das soll immer so weitergehen. Also man muss doch mal lernen, wenn man einen Weg bestritten hat, der sich als falsch erweist, muss man ihn korrigieren. Es ist bewiesen, immer mehr Waffen zu liefern, Milliarden in die Ukraine zu geben. Das ist schlicht und einfach nicht zu verantworten.
Wir wollten heute nicht über den Krieg reden, aber weil Sie es tun, weil wir, nein, das ist ja auch völlig in Ordnung.
Hat doch was mit Geld zu tun.
Ganz genau. Später wird Joachim Gauck hier sein, mal sehen, was er zu dieser Frage
das
sieht.
Wissen man kann wir, sie, was er sagt.
Bei Ihnen wusste man es ja auch, aber ich habe Sie trotzdem gefragt.
Bravo.
Aber eine wichtige Sache fehlt noch, und nämlich die Frage...
Wäre jetzt interessant, er säße hier.
Ich glaube, Sie hatten beide... egal. Eine wirklich interessante Frage ist noch die, was machen wir mit den Steuern? Steuern erhöhen in dem Moment, wo der Staat kein Geld hat?
Dann ist das jetzt, das wäre jetzt in der jetzigen wirtschaftlichen Situation, das ist auch eine uralte Regel, wäre das kontraproduktiv. Ja? Und wenn überhaupt am Steuersystem etwas geändert wird, dann muss man senken und erhöhen. Senken bei dem Mittelstand oder bei mittleren Einkommen, die jetzt fast alles bezahlen. Ja. Da bin ich dafür, die Steuern zu senken. Der Spitzensteuersatz greift viel zu früh. Auf der anderen Seite bin ich dafür, dass man die ganz Großen zur Kasse bittet. Die müssen auch zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen.
Die Steuern wurden ja im Spitzensteuersatz gesenkt. Unter dem Kabinett, in dem Kabinett, dem Sie ja als Finanzminister damals angehört haben. Sie haben hingeschmissen, irgendwann mal, weil Sie sich auch mit dem Kanzler Schröder nicht mehr verstanden hat. Nur mal mit dem Blick auf diesen Finanzminister, Herr Lindner. Er will die Schuldenbremse nicht lockern, hat er gesagt. Für 2023, für dieses Jahr, bleibt ihm erstmal nichts anderes übrig, als es nochmal zu versuchen. Nächstes Jahr steht zur Debatte. Finden Sie, es gäbe einen Punkt, wo dann jemand wie er so prinzipienfest dann zurücktreten müsste?
Ja gut, ich weiß zu wenig, wo Herr Lindner jetzt seine empfindliche Stelle hat. Ich will es einmal so sagen. Man muss eben ja gewisse Grundüberzeugungen haben, die man auch nicht in Frage stellen lässt. Ich glaube, dass Lindner mehr auf die Umfragen schielt, ich darf das mal sagen. Und die Leute haben jetzt Jahrzehnte gelernt, Schulden darf man nicht machen. Mhm. Und zu Hause wissen sie das auch. Also wenn ich sage, ich bin gegen Schulden, ist das immer populär. Aber das ist eben nicht sinnvoll. Ja. Man muss das makroökonomisch sehen, also wirtschaftlich sehen. Und da gibt es Zeiten, wo muss man Schulden aufnehmen. Und es gibt Zeiten, wo man das nicht darf. Ja. Und es war ein großer Fehler. Wir hatten fast 10 Jahre lang ganz, ganz niedrige Zinsen, null Zinsen. Da lag es auf der Hand, dann Kredit aufzunehmen und das Haus zu bauen, also Infrastruktur zu bauen. Dass das nicht gemacht worden ist, ist auch ein großer Fehler der Regierung Merkel
gewesen. Man wollte die schwarze Null. Sind Sie denn der Meinung, wie Markus Söder, das sollte jetzt Neuwahlen geben, weil wir in einer Staatskrise sind?
Ja gut, das hört sich alles gut an, aber ich stelle mir die Frage, was passiert dann? Dann wäre also Friedrich Merz vielleicht Bundeskanzler. Aber was würde der denn ändern? Also in der Außenpolitik will er noch mehr Waffen, noch mehr Kriegsbeteiligung. Was soll das Ganze?
Bürgergeld.
Bitte? Kindergeld will er ja. Kindergrundsicherung. Also das war natürlich eine geniale Idee, damit anzufangen aus Sicht der CDU. Ja. Das meine ich jetzt ironisch, nicht damit jemand mich falsch versteht. Also wenn wir auf der einen Seite sagen, wir müssen mehr Geld für Waffen und wenn es dann wirklich um 1-2 Milliarden bei den Kindern geht, das nicht haben, das ist für mich erbärmlich und jämmerlich.
Sie gucken sich den ganzen Betrieb ja entspannt von der Seitenlinie an, wie ich mal sagen möchte.
Da kann man gut stehen an der Seitenlinie.
Glauben Sie, es kommt zu Neuwahlen?
Ich bin da unsicher. Also es ist richtig, was vorhin Ihre Kollegen gesagt haben, dass da die Ampelparteien, die eigentlich wenig Interesse daran haben können. Sie sehen ja die Umfragen, aber es kann so sein, da stimme ich Herrn Blume zu, dass einer durchdreht und dann könnte das passieren. Aber ein Interesse an Neuwahlen haben sehr viele nicht. Und es gibt sicherlich auch einige in der CDU, die hinter vorgehaltener Hand sagen, na, wenn wir drankommen, gehen es ja genauso schlecht. Also und dann müssen sie vielleicht sagen, wir müssen die Schuldenbremse doch verändern.
Es gab mal einen Kanzler, der die Vertrauensfrage gestellt hat, als er festgestellt hat, dass er mit dem Programm jedenfalls im Land nichts mehr gewinnen kann. Das war eben Gerhard Schröder. Glauben Sie, Olaf Scholz, ich weiß, dass Sie sehen, das haben Sie aber schon von der Seitenlinie aus gesehen. Glauben Sie, Olaf Scholz wird eine Vertrauensfrage stellen?
Sehe ich im Moment noch nicht.
Wie ist Ihr Verhältnis zu Gerhard Schröder eigentlich? Als Sie damals zurückgetreten sind, 1999, ich weiß das noch genau, da haben Sie ihm einen Brief geschrieben und dann wollte er Sie anrufen und angeblich sind Sie gar nicht mehr ans Telefon gegangen. Stimmt das?
Ja, ich war sehr enttäuscht darüber, dass unsere Verabredungen nicht eingehalten wurden. Mehr will ich jetzt da nicht zu sagen und dass eine Politik eingeschlagen wurde, die wir nicht den Wählerinnen und Wählern versprochen hatten. Mhm. Und ich habe ja nicht nur im Bund Politik gemacht, auch im Land und in der Gemeinde. Und ich habe immer versucht, den Grundsatz einzuhalten, das, was ich vor der Wahl verspreche, muss ich nach der Wahl einhalten. Ja. Und das ist auch immer belohnt worden. In der Gemeinde und im Land gab es immer absolute Mehrheiten. Und insofern meine ich, es war ein schwerer Fehler, dass die SPD dieses Prinzip aufgegeben hat.
Das verstehe ich.
Und wo das endete, wissen wir.
Aber die Frage ist, warum sind Sie nicht mehr ins Telefon gegangen? Das ist ja jetzt meine persönliche Stilfrage, würde ich jetzt mal meinen.
Das war schlicht und einfach ein Ergebnis meiner großen persönlichen Enttäuschung. Manchmal hat man auch Emotionen.
Wie sind Ihre Emotionen gewesen jetzt beim Wiedersehen? Er ist offensichtlich zum Gratulieren gekommen. Sie sind gerade 80 geworden.
Ja, wir hatten...
Ach so. Es gibt ja auch Applaus für Geburtstage.
Ja. Ja. Wir hatten schon fast ein Vierteljahrhundert nicht mehr miteinander gesprochen. Und wir haben uns dann darauf verständigt, wo wir kontroverse Themen haben, das klammern wir aus. Das ist nach wie vor die Wirtschaft und Sozialpolitik, also die Agenda-Politik.
Also haben Sie nur über Russland gesprochen?
Also haben wir, also so, nein, auch über Wein und über Essen und was weiß, über Literatur, was weiß ich alles. Aber außenpolitisch reden wir nicht nur über Russland, sondern wir reden über die gesamte Strategie, die Deutschland jetzt einschlagen müsste. Und ich bin der Meinung, Deutschland hat da eine Schlüsselaufgabe. Wir müssen endlich zu einer eigenständigen europäischen Politik finden. Und die Politik muss in Deutschland beginnen, zusammen mit Frankreich. Wir können nicht immer nur, ich sag's mal leger, den Amis hinterherlaufen. Das führt spätestens dann zu einer großen Katastrophe, wenn die Amis mit China anfangen, Krieg zu führen.
Also Gerhard Schröder gehört zu denen, die ja den Amis gerade nicht hinterhergelaufen sind. Wahrscheinlich hat er den Ratschlag gar nicht gebraucht.
Macht er das denn mit? Das habe ich auch sehr respektiert.
Macht er denn mit bei der neuen Partei Ihrer Frau?
Ich habe dieses Gerücht gehört, das ist albern. Nein, er ist ein ganz treuer Sozialdemokrat.
Ja, er hat sich auch nicht rauswerfen lassen wollen.
Ja.
Diese Partei, die Ihre Frau jetzt gründet, also wir wissen, dass sie die Haltung eben gegenüber Russland vertritt, die Sie hier vertreten. Wir wissen, dass sie sehr migrationskritisch ist. Das sind zwei Positionen, die auch die AfD hat. Wo unterscheidet sich das Bündnis Sarah Wagenknecht von der AfD?
Das ist jetzt eine Betrachtungsweise, die ganz falsch ist.
Ich habe nur gefragt, wo ist der Unterschied?
Die Fragestellung ist ja ein bestimmtes Framing, so wie das Neudeutsch heißt. Wenn heute jemand zum Beispiel sagt, wir brauchen gute Beziehungen zu Russland, dann ist das AfD-Nade. Das ist schlicht eine Idiotie.
Ich habe nur gesagt, in dem Punkt.
Mein Ziehvater Willy Brandt hatte erkannt, dass Deutschland nicht nur gute Beziehungen zum Westen braucht, sondern auch gute Beziehungen zum Osten, also insbesondere zu Russland. Das war eine richtige Politik, denn ich will Ihnen eines sagen, der Industriestaat Deutschland kann ohne die russischen Rohstoffe auf Dauer nicht überleben. Es ist an der Zeit, dass man wieder erkennt, dass man auch im Interesse des Friedens, auch im Interesse der Ukraine wieder gute Beziehungen zu Russland braucht. Das ist nicht AfD-nah, sondern ein Gebot der außenpolitischen Vernunft.
Ich muss jetzt eins noch sagen. Willy Brandt, wir wissen beide nicht, was er sagen würde, wenn er mit Wladimir Putin reden müsste. Also finde ich, könnte man den jetzt einfach mal aus der Diskussion rauslassen. Das ist fairer, wenn wir einfach nur darüber reden. Wo unterscheidet sich die Partei Ihrer Frau, die Sie jetzt gerade gründet, eben von der AfD? Das war die Frage.
Jetzt kommen wir zur Migration. Da gibt es ein ganz großes Problem. Weil die Menschen denken, Migration geht nur in eine Richtung, also von außen nach Deutschland. Mhm. Ich bin seit langem für die Migrationspolitik, die sich mit dem Namen Albert Schweitzer verbindet. Darüber wird überhaupt nicht mehr geredet. Wenn ich jetzt allein zu entscheiden hätte, wird ein großes Krankenhaus in der Sahelzone gebaut. Es wird eine große Universität in Afrika gebaut, von Deutschland finanziert. Und dann würde ich eine sehr restriktive Politik gegenüber der Einwanderung aus Afrika beispielsweise durchsetzen. Denn es kommen doch nur die Leute hier, die Schlepper bezahlen können. Das sind nicht die Ärmsten. Mhm. Und wenn wir den Ärmsten helfen wollen, müssen wir in Afrika investieren und nicht die jetzige törichte Migrationspolitik fortsetzen.
Eine Haltung, die sicherlich einige teilen, andere nicht. Die Frage ist, welche Rolle Sie spielen werden in der Partei Ihrer Frau. Es gibt eine Antwort, bevor Sie antworten, die Sarah Wagenknecht meinem Kollegen Markus Feldenkirchen in einer sehr sehenswerten Dokumentation in der ARD gegeben hat.
Er ist nicht jemand, der jetzt durchs Land reist und Strukturen aufbaut. Er könnte das, er konnte das auch und hat das in seinem Leben oft genug gemacht. Und wenn wir der gleiche Jahrgang wären, wäre sicherlich vieles leichter. Aber jetzt muss ich mich auf andere stützen.
Also Sie sind nicht mit dabei in der ersten Reihe?
Nein, Ich wurde ja vorhin mit Beifall bedacht, vielen Dank, dass ich 80 Jahre bin. Da ist man nicht mehr in der ersten Reihe. Wir reden natürlich und ich berate Sie, aber in der ersten Reihe will ich nicht mehr stehen.
Sie haben in dieser Dokumentation gesagt, politisch unterstütze ich die Entscheidung. Als Ehemann bin ich nicht begeistert.
Ja, ist doch klar, gab es also furchtbar dann, die Krawallblätter haben gesagt, Krach im Hause Lafontaine und so. Ich habe nur gesagt, ich bin nicht so dafür, dass meine Frau ständig unterwegs und weg ist.
Wenn Sie die Parteien, das Spektrum von links, wo jetzt die Linke ist, bis rechts AfD haben, wo ist dann die neue Partei von Sarah Wagenknecht?
Diese Begriffe sind so belastet, dass ich sie nicht mehr verwende, obwohl ich derjenige war, der den Namen Die Linke vorgeschlagen hat bei der Gründung der Partei. Heute verbinden wir mit dem Begriff Dinge, die ich konsequent ablehne. Also ich bin der Meinung, dass diese neue Partei zwei oder drei Aufgaben oder vier. Mhm. Erstens mal friedliche Außenpolitik, weil sie von keiner Partei nach meiner Auffassung derzeit wahrgenommen wird. Mhm. Zweitens eben eine starke Wirtschaft, wird Sie vielleicht überraschen, aber die ist die Grundlage einer guten Sozialpolitik. Und im Grunde genommen muss man für die Ärmsten eintreten zuerst. Das ist immer auch ein moralisches Gebot. Und deswegen habe ich mal meine Bemerkung zur Migrationspolitik gemacht, wo man das so gut überprüfen kann, dass eben nicht mehr die Ärmsten gefördert werden, sondern irgendwelche Interessen im Vordergrund stehen.
Gut, also vielen Dank. Wir werden sehen, wo diese Partei am Ende landet. Am Wochenende gab es eine Demonstration, wo Sarah Wagenknecht eben auch gesprochen hat. Da war die Mischung der Leute, die da waren, ziemlich bunt. Waren Sie dabei?
Ich war nicht dabei. Ich muss ehrlich zugeben, ich reise nicht mehr so gern und fliege nicht mehr so gern.
Gut. Vielen Dank, Oskar Lafontaine, dass Sie trotzdem hierher gekommen sind nach Köln. Vielen Dank für den Besuch heute.